NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Lügen haben kurze Beine, sagt das alte Sprichwort, das meint, dass die Wahrheit über lang oder eben doch kurz irgendwie immer herauskommt. Was leider nicht grundsätzlich stimmt. Auch wächst die Nase von Menschen, die die Unwahrheit sagen, nicht so wie bei Pinocchio. Die meisten der unzähligen Lügen des Alltags fallen gar nicht auf. Und gelogen wird immer und überall, sagen Wissenschaftler. Um neue Erkenntnisse über die Lüge und das Lügen geht es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ein weiteres Thema in der Sendung sind neue Architekturideen. Gemeinsam mit Biologen haben Architekten in Braunschweig Konzepte erarbeitet, durch die Gebäude in der Zukunft sogar dem Tierschutz dienen können. Herzlich willkommen zu Logo. Ich bin Maike Wahlhorn. Zunächst werfen wir einen Blick auf die Medizin oder vielmehr die sogenannte Gendermedizin. Denn ob Herzinfarkt, Nierenerkrankungen oder auch Depressionen, die gleichen Krankheiten äußern sich bei Frauen und Männern nicht immer gleich. Auch auf Medikamente reagieren Männer und Frauen anders. Warum ist das so? Die Gendermedizin befasst sich genau mit dieser Frage. Es ist ein noch junger Forschungszweig, der aber immer bedeutender wird. Martina Zeitler hat in Erfahrung gebracht, was für neue Ergebnisse es in der Gendermedizin über die unterschiedliche Ausprägung von eigentlich gleichen Erkrankungen bei Männern und Frauen gibt.
Warum Männer und Frauen verschiedene Krankheitssymptome entwickeln und auf Medikamente unterschiedlich ansprechen, erforschen Wissenschaftler in den USA schon seit Anfang der 90er Jahre. In Deutschland ist die Gendermedizin allerdings noch nicht so fortgeschritten. Vera Regitz-Zagrosek ist eine der Vorreiterinnen dieses Forschungszweigs in Deutschland. Die Herzspezialistin leitet an der Berliner Charité das 2003 gegründete Institut für Geschlechterforschung in der Medizin. Sie weiß, ein Herzinfarkt beispielsweise äußert sich bei Männern und Frauen oft unterschiedlich und wird teilweise bei weiblichen Patienten nicht erkannt.
Sowohl Frauen und Männer, die man nach einem Herzinfarkt befragt, geben an, dass sie heftige Brustschmerzen hatten, zumindest die Mehrzahl. Frauen schildern aber neben diesen Brustschmerzen häufig eine Vielzahl anderer Symptome und häufig steht bei ihnen eben nicht der Brustschmerz im Vordergrund, sondern Rückenschmerzen, Übelkeit, extreme Schwäche, starke Schweißausbrüche, sodass das Leitsymptom unserer Lehrbücher, die männlich geprägt sind, verdeckt wird.
Seit Jahrzehnten sind Studien über verschiedene Krankheiten vor allem mit jungen, gesunden Männern durchgeführt worden. Frauen waren immer unterrepräsentiert. Auch im Krankenhausalltag zeigt sich oft, Kliniken sind bei Notfällen eher auf Männer vorbereitet, weniger auf Frauen. Immer mehr Wissenschaftler fordern, dass Besonderheiten von Mann und Frau ab dem ersten Semester des Medizinstudiums und in jedem Fach Lehrinhalt sein müssen. Denn männliche und weibliche Körper haben ganz gravierende Unterschiede, beschreibt Vera Regitz-Zagrosek.
Und zwar haben ja die Männer und die Frauen eine unterschiedliche Grundausstattung mit Genen. Darüber hinaus gibt es dann den Einfluss der Geschlechtshormone. Weitere entstehen durch die Verarbeitung von Umweltreizen. Stress, Feinstaub, Nikotin, Diesel. Das alles wird von Frauen- und Männerkörpern unterschiedlich verarbeitet. Und dann haben wir noch den gesellschaftlichen Druck, der von Männern und Frauen gelegentlich andere Verhaltensweisen einfordert. Und dies alles zusammen führt dazu, dass sich Krankheiten bei Männern und Frauen oft unterschiedlich manifestieren.
Die Pharmazie ist bei diesem Thema schon einen Schritt weiter. Hier gehört Gender seit Jahren zum Studium. Denn Männer und Frauen müssen oft auch anders medikamentös therapiert werden. Manche Präparate zum Beispiel wirken länger im Frauenkörper und müssen somit anders dosiert werden. Doch da gibt es erhebliche Mängel, weiß Daniel Neuser, Fachapotheker für klinische Pharmazie.
Wenn ich jetzt die Dosierung nicht anpasse, kann es passieren, dass eine Frau bei dem Beispiel Beta-Blocker wesentlich höhere Blutspiegel hat, dadurch halt auch eine stärkere Blutdrucksenkung und dadurch natürlich auch wesentlich stärkere Nebenwirkungen, die natürlich bei einem Blutdruck- und Herz beeinflussenden Medikament durchaus fatale Folgen haben können.
Daniel Neuser berät auch Klinikärzte und Pflegepersonal, besonders bei der geschlechtsspezifischen Dosierung von Wirkstoffen. Er sieht eine steigende Sensibilisierung für die unterschiedliche Behandlung und Medikation von Männern und Frauen.
Ich gehe davon aus, dass dieses Thema durchaus noch weiterhin präsent sein wird und auch weiter ausgebaut wird, weil wir einen Trend haben, den Patienten so individuell wie irgend möglich zu therapieren. Das heißt, wir betrachten sein Alter, wir betrachten seine Leber- und Nierenfunktionen, wir betrachten seinen genauen Krankheitsverlauf. Teilweise betrachten wir auch Laborwerte bezüglich der Wirkstoffspiegel im Blut. Da ist es natürlich falsch, wenn wir sagen würden, das Geschlecht blenden wir aus.
Um geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Krankheiten und bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe noch besser auf die Spur zu kommen, erforschen Vera Regitz-Zagrosek und ihr Team im Tierversuchslabor der Charité nun an weiblichen und männlichen Mäusen und Ratten die unterschiedlichen Reaktionen auf einen Herzinfarkt.
Beim Herzinfarkt ist es so, dass die weiblichen Mäuse in der Regel besser überleben. Und auch bei manchen Herzschädigungen haben die weiblichen Mäuse eine bessere regenerative Kapazität. Wir haben in einer sehr großen europäischen Studie eine Vorform eines Medikamentes getestet, das an den männlichen Tieren ganz hervorragend gewirkt hat und an den weiblichen Tieren gar nicht. Und es ist sehr bedauerlich, dass in der Herz-Kreislauf-Forschung immer noch zu 90% ausschließlich an männlichen Tieren gearbeitet wird. Dadurch kann man Substanzen, die auch zum Beispiel typisch nur bei weiblichen Tieren wirken würde, überhaupt nicht entdecken.
Die Gendermedizin steht in Deutschland noch am Anfang ihrer Forschungen. Wissenschaftler sehen in allen medizinischen Bereichen einen großen Aufklärungsbedarf. Fortbildungen für Ärzte und spezielle Kurse für Medizinstudenten sollen die Forschungsergebnisse der Gendermedizin in den Klinikalltag bringen. Von den Erkenntnissen profitieren nicht nur weibliche, sondern auch männliche Patienten mit vermeintlichen Frauenleiden, wie zum Beispiel Osteoporose. Das Geschlecht eines Patienten ist also einer der wichtigsten Faktoren bei der Diagnose und bei der erfolgreichen Behandlung von Krankheiten.
Das war ein Beitrag von Martina Zeitler über die Gründe der unterschiedlichen Ausprägung eigentlich gleicher Krankheiten bei Männern und Frauen.
Darling, I have been here waiting. Melodies, tired eyes, they fall away. And I've been trying hard, but nobody's listening. It's like my voice still searches for the words to say. Oh, and oh, I know there's another way around now. That I was never sure of what lies beyond this place.
Bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
Wenn das Wetter mitspielt, was ist schöner als eine Fahrradtour? Und wie fänden Sie es, wenn Sie auf Ihrer Tour auch einen Falken, einen Ritter oder ein anderes virtuelles Wesen mitnehmen könnten, das Ihnen zwischendurch ein bisschen über die Geschichte der einzelnen Stationen auf Ihrem Weg erzählen könnte? Diese Möglichkeit gibt es jetzt mit einer App für das Handy. Zumindest in Bayern gibt es jetzt so einen ersten virtuellen Fahrradweg zum Mitnehmen. Inga Pflug war bei den Entwicklern und hat sich einmal genauer angesehen, wie die App funktioniert.
Rosthal, mitten im schönen Mittelfranken, ein wirklich idyllischer Ort. Man kann hier ganz viel entdecken, zum Beispiel die Laurentiuskirche. Man kann die jetzt aber per App noch viel deutlicher erkunden, quasi seine Realität erweitern lassen. Augmented Reality ist das Stichwort. Und ich habe hier ein Tablet in der Hand und mit dem muss ich nur an den Marker an der Friedhofsmauer hier einscannen und dann kriege ich gleich viel mehr noch erklärt, Ralf Scheidt. Sie haben diese App entwickelt. Probieren Sie es doch mal aus.
Wir gehen jetzt über den Marker, dann haben wir hier die Laurentiuskirche, dann drücken wir auf AR2Go, nehmen die Kirche mit und dann können wir sie von allen Seiten betrachten und können uns in die Kirche über 360 Grad hineinbewegen, zum Beispiel die Krypta, die hier sehr interessant ist, anschauen. Wir können aber auch durch das Kirchenschiff gehen und uns die einzelnen Bauelemente und Ausstattungen von innen ansehen.
AR to go, also Augmented Reality zum Mitnehmen. Es ist nötig, dass ich den Marker draußen scanne, aber ich kann mich überall auf dem ganzen Kirchengelände jetzt hier bewegen und überall kriege ich animiertes, erweiterte Realität sozusagen von Ihnen.
Normalerweise, wenn ich von dem Marker weggehe, habe ich es halt wieder verloren. Bei unserem AR to go ist es jetzt so, dass wir eine Datenbank hinterlegt haben, in der wir diese Sachen rüberspielen und dann sie einfach mitnehmen können. Diese Technologie ist vor allem wichtig für technische Anwendungen, Ingenieurarbeiten und so weiter, Bauarbeiten, Architekten haben dadurch einen sehr großen Nutzen für die Zukunft.
Zum Beispiel, wenn man sich Immobilien etc. angucken will.
Wenn man sich Immobilien anschaut, technische Maschinen von innen, es ist eben für Ingenieure, für Architekten eine Möglichkeit, Dinge dem Adressaten viel schneller nahezubringen und auch den beteiligten Bauarbeitern zum Beispiel besser zu zeigen, wie kann man das umsetzen, wie sieht das Objekt später aus.
Und ich kann mir per App ganz, ganz viel erklären lassen und zwar auch erzählen lassen, weil ich jetzt per App meinen eigenen Reiseführer dabei habe, die schöne Else in diesem Fall.
Die Elisabeth von Bayern Landshut.
Es ist mir eine Freude, euch in Roßtal und vor allem hier in einem der bedeutendsten und ältesten Bauwerke der Stadt willkommen zu heißen.
Sie steht quasi jetzt auf dem Display, wunderbar zu sehen in 3D, bewegt die Lippen, bewegt die Arme, alles ganz natürlich. Es war ganz viel Rechenarbeit und Messarbeit natürlich nötig, damit das funktioniert und wir die schöne Else so präsentiert kriegen, wie wir sie jetzt präsentiert kriegen. Und das darf ich jetzt mal quasi auf dem Originalrechner mir angucken. Einmal in die Kirche hinein. Heute ist die Kirche geöffnet, wir können sie uns also quasi auch angucken. Und ich habe jetzt aber hier die Chance, mal zu schauen, was hinter der App passiert. Eike Heuer, einer der Softwareentwickler, die hinter der App stecken. Sie haben hier schon ein Programm geöffnet auf dem Laptop jetzt, wo ich eine Silhouette von der schönen Else sehe, aber da sehe ich schon viel mehr, nämlich darunter liegt so eine Art digitales Skelett.
Ja, das digitale Skelett nutzen wir dafür, um sie zu bewegen, im Endeffekt den Puppenspieler zu spielen.
Das heißt, Sie haben hier angefangen, die Else aufzubauen aus Quadern und Kreisen und so weiter und so fort, haben ihr ihre Gestalt gegeben und quasi in einer Ebene darunter so eine Art Skelettknochen angelegt.
Mit den Knochen ist es so, wir setzen sogenannte Keyframes, also Schlüsselbilder ein und halten im Endeffekt dadurch die Bewegung fest und können die Bewegung, die wir recherchiert haben, durch Beobachtung von Menschen, die reden, am Ende wieder abspielen.
Genauso wie mit der Else funktioniert das auch mit dem anderen Inventar hier in der Kirche. Man kann die Krypta angucken, den Altar angucken. In ganz vielen Bereichen haben wir dann auch noch Luftaufnahmen und sonstige Einblicke. Das heißt, wirklich meine Realität wird erweitert auf diesem Radweg. Da stecken aber, damit es soweit ist, einige zigtausend Arbeitsstunden vermutlich drin.
Wir können sagen, es ist eigentlich alles Handarbeit gewesen, auch wenn wir am Rechner gesessen haben. Aber jede Falte, jede Armbewegung haben wir per Hand mit der Maus vorbereitet, damit die Else so aussieht, wie sie jetzt aussieht und so sich bewegt, wie sie sich bewegt.
Und wenn man das Ganze dann erkundet hat in der Realität und der erweiterten Realität, dann ist es schön, dass man draußen vor dem Tor, und da gehe ich jetzt nochmal hin, auch noch ein Erinnerungsfoto schießen kann mit der Else. Am besten mit dem Begleiter, den man dabei hat auf dem Radweg hier. So, und dann stelle ich mich jetzt einmal nochmal unter den Marker. Der Eike Heuer hält die Kamera auf mich und schwupp.
Da steht sie über Ihnen.
Recht freundlich, Else. Sie sitzt da oder schwebt quasi über meiner Schulter. Und so kann ich dann quasi mein digitales Sammelalbum vollmachen an 11 Stationen insgesamt hier am 95 Kilometer langen Hohenzollernradweg. Kann jeder mal selbst ausprobieren mit einem iOS- oder Android-Betriebssystem am Handy.
Das war eine Reportage von Inga Pflug.
Remember how we started? Does it feel so long ago? Rumors of our hardship fell from the lips of jealous hope. But these days are ours. Oh, these days are ours.
Sie hören Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt: Lügen. Wenn ein Mensch behauptet, in seinem Leben noch nie gelogen zu haben, ist das wahrscheinlich schon eine Lüge. Es gibt zahlreiche Studien, in denen Wissenschaftler versucht haben, herauszufinden, wie oft ein Mensch am Tag lügt. Die Zahlen, die dabei herausgekommen sind, unterscheiden sich allerdings stark. In manchen Studien kamen die Forscher auf 2 Lügen am Tag, in anderen auf 200. Aber gehen wir mal davon aus, dass jeder schon irgendwann einmal in seinem Leben gelogen hat, zumindest aus Höflichkeit oder Verlegenheit. Lügen müssen ja nicht immer gleich schlimm sein. Eine andere Sache ist es natürlich, wenn massiv gelogen wird oder ständig. Das kann jegliche Beziehungen zerstören, ob in der Familie, im Beruf, der Politik oder auch der Wirtschaft. Und nicht selten ist es so, dass eine Lüge die nächste nach sich zieht. In Großbritannien haben Wissenschaftler nun herausgefunden, dass sich auch das Gehirn an das Lügen gewöhnen kann. Ursula Storost berichtet.
Das Phänomen, dass Menschen lügen, ist nichts Neues. Es wurde immer gelogen. Und je öfter ein Mensch lügt, umso leichter fällt es ihm, wie jetzt Forscher in Großbritannien festgestellt haben. In einem Experiment hatten sie Probanden Bilder von Gläsern gezeigt, die mit Münzen gefüllt waren.
Das Spiel, das bestand eben darin, dass die eine Person, die Versuchsperson, immer angeben sollte auf Basis von Bildern, wie viele Münzen sich in einem großen Glas befanden, also so eine Art Schätzaufgabe.
Erklärt Matthias Gamer, Neurowissenschaftler und klinischer Psychologe an der Universität Würzburg, das Experiment. Derjenige, der zu hohe Schätzwerte abgab, hatte manchmal die bessere Chance, einen Geldbetrag zu gewinnen, als sein Mitspieler.
Und gerade in diesen Durchgängen zeigte sich jetzt, dass die Personen, obwohl sie ja eigentlich mit ihrem Mitspieler zusammenspielen sollten, halt zunehmend zu hohe Schätzungen abgegeben haben, also gelogen haben, um ihren eigenen Vorteil eben zu vergrößern. Dass die Probanden also zunehmend unehrlicher wurden über die Durchgänge hinweg, am Anfang so ein bisschen und dann immer mehr und mehr und mehr.
Gleichzeitig, so Matthias Gamer, haben die Wissenschaftler mittels Magnetresonanztomographie beobachtet, was im Gehirn der Versuchspersonen vor sich ging.
Man hat festgestellt, dass mit zunehmender Unehrlichkeit gleichzeitig Aktivität in Hirnarealen, die mit Emotionsverarbeitung zu tun haben, zurückging.
War zu Beginn des Experiments das Lügen noch aufregend und emotional belastet, wurde es nach und nach zur Gewohnheit. Das Gehirn stumpfte ab. Allerdings ist der Neurowissenschaftler skeptisch, ob das bedeutet, dass diese Lügner kein schlechtes Gewissen mehr haben, dass moralische Instanzen wegfallen.
Ich glaube, ich werde auch ein bisschen vorsichtig mit dieser Interpretation des emotionalen Abstumpfens. Also es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass das gar nicht diese emotionale Reaktion sein muss, die sich verändert, sondern einfach die Übung. Es gibt Studien, die jetzt festgestellt haben, wenn Personen in einem Experiment einfach gezwungen werden, sehr, sehr oft zu lügen, dann sind sie irgendwann schneller darin.
Wer oft genug lügt, kann es besser. Schließlich ist Lügen keineswegs kinderleicht, sondern eine komplexe Angelegenheit, sagt Christina Suchotzki, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Würzburger Abteilung für experimentelle klinische Psychologie.
Also ich muss mich erinnern, was die Wahrheit war. Die meisten Definitionen von Lügen sagen, ich lüge per Definition nur dann, wenn ich weiß, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Ich muss die Wahrheit aber zurückhalten, die darf nicht einfach so rauskommen sozusagen. Und ich muss auch in der Lage sein, flexibel zwischen Wahrheit und Lüge hin und her zu wechseln, weil ich erzähle ja selten eine riesen Lügengeschichte, sondern meistens bette ich die ja ein in die Wahrheit. Also ich muss da sehr flexibel sein.
Christina Suchotzki hat untersucht, wie sich die Fähigkeit zu lügen im Laufe unseres Lebens entwickelt. Das Ergebnis, wie und wie viel gelogen wird, ist altersabhängig.
Dass Kinder noch mehr Probleme haben zu lügen, dass Leute im jungen Erwachsenenalter in unserer Studie besser gelogen haben. In dem Fall war das schneller, wir haben die Geschwindigkeit gemessen. Und dass ältere Leute eben wieder langsamer geworden sind im Lügen im Vergleich zum Wahrheitssagen. Und interessanterweise ging es dann nicht nur darum, wie gut man lügt, sondern ein ähnlicher Verlauf hat sich auch darin gezeigt, wie häufig Leute lügen.
Warum Kinder und ältere Menschen schlechter oder weniger lügen, könnte auch mit den sogenannten Exekutivfunktionen zusammenhängen. Funktionen im Gehirn, die es den Menschen ermöglichen, mehrere Tätigkeiten gleichzeitig zu koordinieren, Dinge parallel zu tun. Multitasking wie beim Autofahren, sagt Matthias Gamer.
Und diese exekutiven Funktionen, die sind eben an die Funktion vom Frontallappen in unserem Gehirn gebunden. Das heißt, an den Teil des Gehirns, der sich hinter unserer Stirn befindet. Und dieser Frontallappen ist der, der tatsächlich in der individuellen Entwicklung am spätesten reift. Das heißt, bei kleinen Kindern ist der noch nicht so ausgeprägt und verdrahtet, wie das bei Erwachsenen der Fall ist. Und gleichzeitig nimmt die Funktion des Frontallappens aber auch im Alter als erstes wieder ab.
Matthias Gamer erforscht seit mehreren Jahren, welche körperlichen Reaktionen Menschen zeigen, wenn sie lügen. Jetzt hat er festgestellt, manche Menschen sind grundsätzlich beim Lügen weniger aufgeregt als andere.
Das sind beispielsweise die Gruppe von Menschen, die man auch häufig in Gefängnissen wiederum findet, also zum Beispiel Psychopathen oder Menschen mit psychopathischen Persönlichkeitszügen. Denen macht Lügen weniger aus und die sind leichter darin, zu ihrem Vorteil andere Menschen auszunutzen. Und da gibt es gewisse Abweichungen in der Hirnstruktur von diesen Menschen im Vergleich zu normalen, gesunden Menschen.
Allerdings ist es noch völlig offen, ob diese Menschen mit einer anderen Gehirnstruktur auf die Welt gekommen sind.
Oder bedeutet das einfach, ihr Gehirn hat sich mit ihrem Verhalten so verändert, so angepasst, dass es jetzt in diesem aktuellen Zustand ist? Das ist dieses Henne- und Ei-Problem, das ist extrem schwer zu lösen in diesem Kontext.
Dass es evolutionär gewollt ist, dass viel Lügner in Sachen Unwahrheit emotional abstumpfen, bezweifeln die Neurowissenschaftler. Wenn das so wäre, dann hätten sich in unserer Gesellschaft die notorischen Lügner überall durchgesetzt. Und das ist nicht der Fall.
Es gibt einen kleinen Teil von Leuten, die angeben, recht häufig zu lügen, aber der größte Teil der Leute kommuniziert meistens ehrlich und erwartet, dass mit ihnen ehrlich kommuniziert wird.
Wenn sich das Gehirn ans Lügen gewöhnt, Ursula Storast berichtete.
This world is spinning with no sense of motion. And we were just fanning the flames, backing away, holding out our hands just to see if they'd burn. As hope displaced our own sense of
andere Länder, andere Sitten. Diesen Spruch kennen wir alle. Aber gibt es auch andere Lügen? Wissenschaftler sagen ja. In einer neuen Studie haben Forscher tatsächlich herausgefunden, dass Menschen in unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich lügen. Aber was heißt das genau? Lügen die Menschen bei anderen Themen? Oder ist es eher die Art und Weise, in der gelogen wird, die anders ist? Daniela Remus hat nach Antworten gesucht. Natürlich nach ehrlichen Antworten.
Jeder kennt das. Bei Reisen ins Ausland kommt es immer mal wieder zu missverständlichen Situationen. Die Fragen nach dem Weg werden wortreich beantwortet, aber leider nicht so, dass der Weg zum Ziel führt. Angekündigte Einladungen werden nie konkretisiert und scheinbar einverständlich getroffene Vereinbarungen einfach nicht eingehalten. Hinter diesen Missverständnissen, die von vielen Menschen sogar oft als Lügen empfunden werden, liegen nicht nur konkrete Übersetzungsschwierigkeiten, sondern auch unterschiedliche Kommunikationsmuster.
Was tatsächlich auffällig ist, dass in vielen Kulturen die anderen Kulturen jeweils als Lügenkulturen gelten oder als verlogen gelten.
Erklärt der Sprachwissenschaftler Jochen Mecke von der Universität Regensburg.
Wenn Sie den ersten Roman der Weltliteratur sich anschauen, den Don Quixote, da steht ganz klar drin, die Araber lügen ja alle. Aber warum lügen die Araber? Weil man an der anderen Kultur natürlich diesen Code nicht kennt, durch den eine Lüge als solche kodiert wird und damit aufgedeckt wird und damit nicht mehr als Lüge wirkt.
Zum Beispiel, wenn, wie in dem bekannten Loriot-Sketch, eine Frau ihren Mann fragt, wie ihm das neue Kleid gefällt und er dieses lobt, obwohl er es eigentlich gar nicht schön findet, dann verstehen wir diese sprachliche Unwahrheit als Höflichkeitslüge. Wir kämen nicht auf den Gedanken, dem anderen eine absichtliche und boshafte Lüge zu unterstellen. Denn solche Höflichkeitslügen gehören zu unserer Kultur, zu unserer Art zu kommunizieren.
Da wissen wir alle ganz genau, der andere in Anführungsstrichen lügt oder der meint das nicht so, wie er es sagt. Ja? Etwa guten Tag oder wie geht's dir? Sehr gut, danke. Aber das ist in unserer Gesellschaft kodiert. Und diese Kodierung sorgt dafür, dass die Diskrepanz zwischen Meinung und Äußerung aufgedeckt ist. Ja, die ist offen, die tritt offen zutage. Und deswegen fühlen wir uns nicht belogen, wenn jemand uns sagt, ich wünsche dir einen schönen Tag, und der tut das in Wirklichkeit nicht.
In anderen Kulturen aber kennen wir die kulturellen Codes und Regeln in den meisten Fällen nicht so gut und fühlen uns dann mitunter belogen. Zum Beispiel, wenn wir in fremden Gegenden Wegbeschreibungen bekommen, die uns in die Irre führen. Dabei ist diese Art, Auskunft zu geben, in manchen Kulturen genau so eine Höflichkeitslüge wie unser »Ich wünsche noch einen schönen Tag«. Das, was im Extremfall als Lüge verstanden und verurteilt wird, ist in jedem Kulturkreis anders, sagt Ulf Liskowski, Entwicklungspsychologe von der Universität Hamburg, weil überall andere Normen und Kommunikationsregeln gelten.
Kulturelle Unterschiede sind nicht im Menschen angelegt, sondern die entstehen durch das Zusammenleben in einer Gruppe, in der Absichten, Perspektiven, Einstellungen, Überzeugungen auf etwas gemeinsam geteilt werden, weitergegeben werden und auch von neuen Mitgliedern so angenommen werden.
Fest steht, gelogen wird überall. Diese Fähigkeit hat die Menschheit in ihrer Entwicklungsgeschichte ausgebildet. Weil Menschen nicht nur in sozialen Gruppen leben, sondern damit auch ihr Überleben sichern und gesichert haben. So können wir im Gegensatz zum Beispiel zu Menschenaffen absichtlich und bewusst falsche Tatsachen und Geschichten erfinden und diese dann kommunizieren. Und das machen wir, weil wir verhindern wollen, in einen Zwiespalt zu geraten zwischen individuellen Interessen und denen der Gemeinschaft, in der wir leben.
Wenn man jetzt beim Lügen sagt, man stellt etwas dar, was faktisch falsch ist, dann ist das natürlich so eine Sache, weil häufig bezieht sich das Lügen ja darauf, dass eine Unstimmigkeit mit dem, wie etwas sein sollte, vorhanden ist. Und dieses wie etwas sein sollte, das ist meistens die kulturelle Perspektive, von der wir denken, dass sie die absolute Perspektive ist. In Wirklichkeit ist die auch relativ, aber wir denken halt, dass wir da uns denen anpassen sollten, wenn wir in dieser Gruppe leben.
In den westlichen Gesellschaften, in denen das Glück und die Zufriedenheit des einzelnen Individuums viel bedeutet, greifen Menschen oft zu massiven Lügen, um sich einen individuellen Vorteil zu verschaffen, sagen die Wissenschaftler. In Kulturen dagegen, in denen das Individuum weniger wichtig ist, werden Lügen häufig benutzt, um das Kollektiv zu schützen. Dieser Unterschied schlägt sich auch in der Sprache nieder. Das haben britische Wissenschaftler jetzt herausgefunden. Menschen aus Afrika oder Asien nutzen beim Lügen viele persönlich klingende Redewendungen und schmücken die Geschichten sehr detailliert aus. Während Menschen aus Westeuropa beim Lügen auf das Wörtchen »Ich« eher verzichten und sparsam mit ausführlichen Beschreibungen sind. Den Regensburger Sprachwissenschaftler Jochen Mecke, Spezialist für interkulturelle Kommunikation, überrascht das Ergebnis der britischen Forscher nicht.
Wenn wir in der westlichen Kultur weniger Ich-Aussagen und weniger Kontext, weniger nebensächliche Details und so weiter in eine Lüge einfließen lassen, dann ist es offenbar in asiatischen und afrikanischen Kulturen genau andersrum. Das heißt, die benutzen laut dieser Studie besonders viele Ich-Aussagen und bauen auch viel Kontext ein, viele individuelle Erfahrungen. Und die Vermutung dahinter oder die Hypothese, dass eben der Lügner die Lüge sozusagen auf sich selber nimmt, um die Gruppe von der Lüge zu entlasten.
Andere Länder, andere Lügen. Tatsächlich scheint es so zu sein. Laut wissenschaftlicher Studien lügen die Menschen in unterschiedlichen Kulturen aus unterschiedlichen Gründen. Und sie verhalten sich beim Lügen anders, je nach Kultur. Fakt ist aber auch, wer sich nicht in andere hineinversetzen kann, wer deren Absichten und Interessen nicht besonders gut entschlüsseln kann, der kann auch nicht überzeugend lügen. Und das gilt übergreifend für jede Kultur.
Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Um die Lüge und das Lügen ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um menschliche Stimmen oder vielmehr um das Problem, das manche Menschen damit haben, sie auseinanderzuhalten. I said, now darling, tell me, is everything okay? You flashed a smile and then just slowly looked away. And as you looked away, oh, you began to speak. To hide the feelings that you knew that I would see. Thank you.
said, you know that we've been at it for so long. Lost innocence, so now we should carry on. And if this journey is a metaphor for us, then maybe it is time to pause.
Hallo?
Hallo, ich dachte, ich rufe dich mal an.
Ach, du bist es. Kann ich dich gleich zurückrufen?
Keine ungewöhnliche Situation. Es ruft jemand an, den Sie kennen, und Sie haben gerade keine Zeit und rufen später zurück. Was aber, wenn Sie grundsätzlich niemanden an seiner Stimme erkennen? Noch nicht einmal langjährige Freunde oder Familienmitglieder? Dann ist es möglich, dass Sie an einer Phonagnosie leiden. In der Wissenschaft ein noch nicht lange bekanntes Phänomen. Aber tatsächlich gibt es Menschen, die Stimmen nicht voneinander unterscheiden können. Und das, weil sie sich nicht an sie erinnern. Woran das genau liegt, war bisher ein Rätsel. Forscher am Max-Planck-Institut haben jetzt aber herausgefunden, was bei diesen Menschen anders ist. Für ihre Studien ließen sie Probanden einen Online-Stimmerkennungstest machen. Annegret Faber war bei einem solchen Test dabei.
Der Ober bringt die Getränke. Der Chef leitet das Unternehmen. Die Musik kommt aus den Boxen.
So klingt der Stimmerkennungstest. Er ist sehr schwer. Selbst Sprachwissenschaftler Florian Hinz, der den Test entwickelt hat, fällt es schwer, die Stimmen zu unterscheiden.
Der Redner verspricht eine Überraschung.
Das müsste Laura sein.
Der Sammler sortiert die Bilder.
Okay, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das war Ruth.
Phonagnosiker hätten bei diesem Test große Probleme, sagt die Leiterin der Studie Katharina von Kriegstein. Dass es Menschen mit diesem Problem gibt, ohne dass sie vorher einen Schlaganfall oder eine andere Hirnläsion hatten, das ist allerdings eine neue Erkenntnis. Inzwischen beschäftigt sich die Forscherin mit dem Thema Phonagnosie seit beinahe 10 Jahren. Der erste weltweit bekannte Fall war eine Frau aus England, die ihr Problem selbst erkannt hat, erinnert sich Katharina von Kriegstein.
Und zwar hat sie einen Bericht im Internet gelesen darüber, dass es Leute gibt, die Gesichter nicht erkennen können. Und dann hat sie selber gesagt, gut, also ich kann Gesichter wunderbar erkennen, aber ich habe Probleme mit Stimmen erkennen. Dann hat sie Wissenschaftler im University College London kontaktiert und die haben dann einige Tests etabliert. Also mussten sie eigentlich auch erst kreieren, diese Tests. Und dann haben sie festgestellt, dass sie tatsächlich wirklich Stimmen nicht erkennen kann.
Von 96 bekannten Stimmen erkannte die Engländerin einzig Sean Connery. Wieso, kann bis heute keiner sagen, sie selbst auch nicht. Sie kann zwar die Unterschiede in Stimmen erkennen, aber sich nicht daran erinnern. Sie reagiert also auf verschiedene Gefühle, die in den Stimmen zu hören sind, wie Ärger, Wut oder Traurigkeit. Auch hört sie, ob es sich um eine männliche oder eine weibliche Stimme handelt. Aber wenn es darum geht, Personen ausschließlich anhand ihrer Stimme zu erkennen, spielt das Gehirn der Phonagnosikerin nicht mehr mit. Forscher des Max-Planck-Instituts in Leipzig haben inzwischen mehrere Menschen gefunden, die unter diesem Problem leiden. In Tests wollen die Wissenschaftler mehr über die Ursachen herausfinden. Katrin M., eine der Betroffenen, erzählt, wie sie zum Beispiel Musik hört.
Es klingt unterschiedlich. Also auch wenn jetzt zum Beispiel ein Duett gesungen wird oder zwei verschiedene Sänger in einem Lied singen. Aber wiederum wüsste ich dann jetzt nicht, wer jetzt welcher Sänger ist. Also sowas ist halt dann schwierig.
Die Musikwahrnehmung selbst ist bei Phonagnosikern also nur wenig eingeschränkt. Auch in diesem Bereich sei das Problem, die Stimmen wiederzuerkennen. Katrin M. ist dabei wichtig zu sagen.
Also vielleicht, dass es nicht so ist, wie man es sich vorstellt, dass man nur so ein Einerlei hört. Oder ich lebe auch in einer sehr vielschichtigen Klangwelt und habe vielleicht wirklich nur das Problem, die Stimmen den Personen dann nachher nicht mehr zuordnen zu können.
Telefonieren ist für Katrin M. eine besondere Herausforderung. Ist ein Telefonat beendet, könnte nach einigen Minuten der gleiche Gesprächspartner noch einmal anrufen, ohne dass sie ihn erkennt. Höchstens durch die Inhalte und die Wortwahl des Anrufers.
Mir ist eben schon früher aufgefallen, dass ich am Telefon gute Freunde oder zum Teil auch Familienmitglieder eben nicht erkenne, wenn sie mit verdeckter Nummer anrufen oder eben nichts Inhaltliches preisgeben, dann weiß ich oft nicht, wer das ist. Das geht dann auch zum Teil so weit, dass ich zwei Kinder im Kinderzimmer habe und nicht genau weiß, wer davon meine Tochter ist, wenn ich in einem anderen Raum bin.
Bis zu ihrem 20. Lebensjahr war ihr dieses Problem nicht bewusst. Erst mit der eigenen Wohnung und dem Leben außerhalb des geschützten Elternhauses gab es schwierige Situationen und einige Schlüsselerlebnisse, zum Beispiel dieses.
Dass mein Mann zum Beispiel gesagt hat, das ist die Synchronstimme von Alf. Und ich mir dann gedacht habe, was redet der da? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Die Wissenschaftlerin Katharina von Kriegstein hat nun die Ursachen für dieses Phänomen gefunden. In einer Studie fand sie heraus, was bei diesen Menschen anders ist.
Da gibt es verschiedene Regionen, die sehr, sehr selektiv sind für die Stimmerkennung oder für Stimmverarbeitung. Die sind im rechten Temporallappen lokalisiert. Das sind meistens so 3 Stück. Gibt es welche, die mehr so auf akustische Eigenschaften ansprechen und vor allen Dingen eine Region, die wirklich auf Stimmenidentifizierung anspricht. Also wenn man zum Beispiel Leuten im Kernspintomographen eine Aufgabe gibt, dass sie Stimmen erkennen sollen, ist immer diese eine Region aktiviert.
Diese Areale und ihre Verbindungen zu anderen Bereichen zeigen bei Phonagnosikern Fehler. Sie funktionieren nicht hundertprozentig. Um das in Studien nachzuweisen, haben die Max-Planck-Forscher in den letzten Jahren Online-Stimmerkennungstests mit über 1000 Probanden ausgewertet. Demnach sind mehr als 2% der Bevölkerung davon betroffen.
Die nicht vorhandene Fähigkeit, Stimmen wiederzuerkennen. Annegret Faber berichtete.
We will hide in the confines of fear. And oh, this world is fighting us. We will lie in love together. Through the torments of forever will be. This world has lost its touch. Even with no path to follow, we'll find a trail.
Seit langem schlagen Naturschützer Alarm. Immer mehr Tier- und Pflanzenarten sind bei uns vom Aussterben bedroht. Wie zum Beispiel viele Wildbienenarten. Aber das Problem besteht nicht nur bei Insekten, sondern genauso auch bei vielen anderen Tieren. Biologen suchen weltweit nach Möglichkeiten, den Schwund der Artenvielfalt aufzuhalten. Und an dieser Suche wollen sich jetzt in Braunschweig auch Architekten beteiligen. In Zusammenarbeit mit Biologen wollen sie mit neuen Architektur- und Designmethoden in der Zukunft mehr Lebensräume für die bedrohten Tier- und Pflanzenarten schaffen. Carmen Wojcik mit Einzelheiten.
In Deutschland leben 25 verschiedene Fledermausarten und alle sind vom Aussterben bedroht. Dabei wurden einige gerade erst entdeckt, wie zum Beispiel die Mückenfledermaus. Sie ist kleiner als eine Streichholzschachtel und versteckt sich gern in von außen zugänglichen engen Spalten, hinter Verschalungen an Außenwänden, zwischen Holz und Mauerwerk oder hinter eng anliegenden und wenig benutzten Fensterläden. Dort bringen sie auch ihre Jungen zur Welt. Die nachtaktiven Tiere orientieren sich mit dem für Fledermäuse typischen Echo-Ortungssystem und gehen gern in Parkanlagen oder in der Nähe von Laternen auf die Jagd. Als Behausung nutzen die bedrohten Tiere gerne unsere Häuser, sagt Henry Greil vom Institut für Landschaftsarchitektur der Technischen Universität Braunschweig.
Fledermäuse sind eben oftmals gebäudebewohnende Arten. Sie nutzen seit Jahrhunderten unsere Gebäude, die Fassaden unserer Gebäude, haben aber durch energetische Sanierungen und auch bei Neubauten eben wenig Chancen, quasi noch ihre Spalten zu finden, die sie benutzen können.
Das will der Landschaftsarchitekt nun ändern. Er plant neue, moderne Hausfassaden, die Fledermäusen einen artgerechten Unterschlupf bieten. Das Design der Fassade sei ein echter Hingucker, freut sich Henry Greil. Sie besteht aus vielen einzelnen flachen Bausteinen, die vor die Hauswand gehängt werden können. Die Oberfläche ist aus rauem Beton und Ton. Daran können sich Fledermäuse gut festhalten. Und die Bausteine sind doch nicht einfach nur flach, sondern dreidimensional geformt, sodass die Tiere wie in eine Tasche hineinkrabbeln können. Diese Taschen sehen aus wie Dreiecke, die nach unten hin offen sind. Viele einzelne Bausteine zusammen an einer Hauswand ergeben ein grafisches Muster. Die Fassade wird zu einem architektonischen Kunstobjekt, in das Fledermäuse einziehen können.
Wir bauen eben nicht die bekannten Fledermausbretter, die man auf die Fassade setzt, sondern es geht um eine integrale Gestaltung, die gleichzeitig auch Aufmerksamkeit erzeugt beim Betrachter und darüber dann auch der Betrachter sich damit auseinandersetzt, was ist das denn jetzt? Und dann eben Wissen quasi über diese Tierart erlangt.
Der Naturschutzgedanke müsste auch bei Architekten stärker ins Bewusstsein rücken, wünscht sich Henry Greil.
Also bislang hat das keinen Stellenwert in der Architektur. Es gibt eben die Naturschutzauflagen. Wenn Quartiere entdeckt werden, dann müssen Maßnahmen ergriffen werden. Da sind die Bauherren zu verpflichtet letztendlich. Aber bei Neubauten wird es gar nicht berücksichtigt, da irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen.
Das sei aber dringend notwendig, denn schon seit den 1950er Jahren sind die Fledermausbestände in Deutschland dramatisch eingebrochen. Die bedrohten Tiere dürfen nicht noch weiter vom Menschen verdrängt werden, sagt Henry Greil. Das gilt aber auch für andere Tierarten in der Stadt, die ebenso wie die Fledermaus besonders geschützt werden müssen. Zum Beispiel Hummeln und Wildbienen. Auch für sie entwickeln die Architekten spezielle Fassadenbauteile.
Man kann mit natürlichen Baustoffen bauen. Das Problem sind eben zementgebundene Baustoffe heutzutage, die so hart sind, dass die Wildbienen da nicht mehr reingehen können. Und man kann ja so Strukturen schaffen mit verschiedenen Lochdurchmessern, in die die Wildbienen dann ihre Nistgänge bauen.
Die Landschaftsarchitekten haben auch freistehende Designobjekte entworfen und gebaut. Holzstelen für städtische Parkanlagen zum Beispiel, die auf Rasenflächen oder aber auch im Wasser stehen könnten. Eine Art Wasserspiel aus filigranen Metallformen, die zur Hälfte unter Wasser liegen und aussehen wie tropfenförmige Metallkäfige, hat sich der Architekturstudent Jan Schellhorn von der TU Braunschweig ausgedacht.
Ich habe mich mit der Knoblauchkröte auseinandergesetzt, die artenbedroht im Braunschweiger Raum ist. Und dann haben wir zusammen mit einer Biologin uns überlegt, wie wir so eine Art Aufzuchtstationenbecken für die Knoblauchkröten schaffen können, dass die irgendwie von den natürlichen Feinden möglichst lange ferngehalten werden, bis zu einer gewissen Größe, um die Kaulquappen besser durchzubringen. Dementsprechend haben wir versucht, dann auch dieses Design daran anzupassen, was dann irgendwie, würde ich mal sagen, eine Größe von 1 Meter Höhe, wovon dann irgendwie 50 Zentimeter aus dem Wasser ragen, bis irgendwie 5 Meter Länge entspricht.
Ob sich sein Wasserspielplatz für den Krötennachwuchs in stadtnahen Gewässern tatsächlich eignet, muss erst noch in der Praxis getestet werden. Doch die Architekten gehen von positiven Ergebnissen aus. Denn wie auch bei der Entwicklung der Fassadenbauteile für Fledermäuse und Wildbienen sind von Anfang an Biologen beteiligt, erklärt Henry Greil. Sie würden die Bedürfnisse der bedrohten Tiere sehr gut kennen. Das Besondere an den Architekturprojekten ist allerdings, dass letztlich nicht nur das Tierwohl berücksichtigt wird, sondern dass auch Menschen profitieren, so der Architekt weiter. Zum einen durch ein innovatives Design und zum anderen, indem künftig mehr Tiere und Natur in der Stadt Einzug halten.
Es gibt Untersuchungen beispielsweise, dass der Stresslevel sinkt, die Herzfrequenz geht runter. Das belegt eben einfach, dass Stadtnatur sehr, sehr wichtig ist. Es gibt auch Studien aus der Immobilienwirtschaft beispielsweise, dass sich stärker durchgrünte Viertel teurer vermieten lassen. Also das zeigt einfach, dass Menschen eben Stadtnatur wollen und dass sie das für ihre Gesundheit auch benötigen.
Das war ein Beitrag von Carmen Wojcik.
In this feigned disgrace, we brush the blame off from our mouths as we stand in stillness, and no one's backing down.
Notizen aus der Wissenschaft.
In Tschechien sind erstmals Fälle der hochinfektiösen afrikanischen Schweinepest aufgetreten. Die Tierseuche sei bei 2 Wildschweinen nachgewiesen worden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Prag am Dienstag mit. Mast- und Zuchtbetriebe seien nicht betroffen. Landwirte wurden aber trotzdem aufgerufen, ihre Hygienemaßnahmen zu verschärfen. Die für Haus- und Wildschweine hochgefährliche Erkrankung war 2014 erstmals in den baltischen Staaten und im Osten Polens ausgebrochen, konnte dort aber eingedämmt werden. Menschen können sich beim Verzehr von Schweinefleisch nicht infizieren. Ungerechtigkeit führt bei vielen Menschen zu großem Unmut. Bekommt ein Kollege für die gleiche Arbeit zum Beispiel mehr Lohn, ruft das nicht selten heftige Auseinandersetzungen hervor. Dabei ist der Gerechtigkeitssinn nicht nur eine menschliche Eigenschaft, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Auch einige andere Primaten, zum Beispiel Schimpansen und Kapuzineraffen, haben ein Gespür für ungleiche Behandlungen. Tatsächlich haben jetzt Forscher aus Österreich festgestellt, dass offenbar auch Hunde und Wölfe dieses Gespür haben. In Versuchen wurden einige Tiere gezielt mit einem Leckerli belohnt, wenn sie mit der Schnauze auf eine farbige Taste drückten, während andere für die gleiche Leistung leer ausgingen oder weniger bekamen. Die Folge, die Hunde und Wölfe, die schlechter belohnt wurden, verweigerten die weitere Teilnahme an den Experimenten. Sie drehten sich ab und berührten die Taste nicht mehr. Konnten sie allerdings nicht sehen, dass andere Tiere dafür mehr als sie selbst belohnt wurden, versuchten sie immer wieder durch das erneute Drücken der Taste doch noch ein Leckerli zu bekommen. Wer unbedacht Pflanzen aus dem Urlaub in südlichen Ländern mitbringt, kann ein gefährliches Bakterium einschleppen. Davor warnt der Pflanzenschutzdienst im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock. Das Bakterium Xylella fastidiosa kann mehr als 300 Wirtspflanzen befallen, sagten die Wissenschaftler. Zum Beispiel Kräuter, Oleander, Olivenbäumchen oder Ahorn. Bei einem Befall mit dem Bakterium vertrocknen die Pflanzen. Selbst wenn nur Einzelpflanzen nachweislich infiziert sind, müssen im Umkreis von 100 Metern alle bekannten und verdächtigen Wirtspflanzen ausnahmslos vernichtet werden, warnten die Forscher. Das Bakterium sei eine Gefahr für den heimischen Obst-, Zierpflanzen- und Weinanbau. Das Hauptverbreitungsgebiet des Bakteriums ist Nord- und Südamerika. Osteoporose gilt als eine der großen Volkskrankheiten. Der mit dem Alter zunehmende Abbau von Calcium im Knochen gefährdet insbesondere bei Frauen die Stabilität des Skeletts. Die Folge sind häufige Knochenbrüche bis hin zum Verlust der Bewegungsfähigkeit. Meeresforscher des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel haben gemeinsam mit Medizinern des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein nun auf der Basis einer aus der Wissenschaft stammenden Analysemethode ein neues Früherkennungsverfahren für Osteoporose entwickelt. Für dieses innovative Projekt ist die Forschergruppe nun als einer von 100 Orten der Initiative Land der Ideen ausgezeichnet worden. Bis die neue Methode allerdings zu einem Standardverfahren in der Osteoporoseerkennung wird, sind allerdings weitere Studien notwendig, die nun begonnen werden.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Archäologen graben in Wüsten, unter Feldern oder in den Bergen nach historischen Schätzen. Und sie tauchen dafür sogar manchmal zum Meeresgrund. Aber auch unsere Städte sind für Archäologen richtige Fundgruben. Darum ist auch die Stadtarchäologie zu einer ganz eigenen Wissenschaftsdisziplin geworden. Eine, die zum Beispiel in Husum im Moment besonders groß geschrieben wird. Jens Wellhöhner war am Marktplatz der Stadt in Schleswig-Holstein dabei, als Forscher in alten Latrinen gegraben haben. Nein, er war nicht nur dabei, er hat sogar mitgemacht.
Ich lege hier selber Hand an, habe eine Kelle in der Hand, eine Maurerkelle, und mit der schabe ich hier etwas Erde ab, wie es die Archäologen selber tun, um an ihre Funde und Befunde heranzukommen, an die Funde hier aus diesem alten Brunnenschacht.
Es riecht etwas gewöhnungsbedürftig. Also es riecht wie eine Jauchegrube, auf Deutsch gesagt. Zum Glück ist heute frische Luft. Der Wind weht von der Nordsee und verwirbelt so ein bisschen diesen Jauchegestank. Aber man hat ihn wirklich laufend in der Nase. Ich sehe auch hier gerade einen anderen Archäologen mit einem Metalldetektor arbeiten. Ich mache jetzt mal einen großen Schritt über eine Riesenpfütze, in die ich lieber nicht hineinfallen will, weil ich nicht weiß, wie tief sie ist. Ein Schritt und so, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich bei Jan Fischer. Er hat den Metalldetektor zur Hand, beziehungsweise jetzt hat er ihn gerade abgelegt. Was haben Sie gefunden?
Ja, also wir hören hier einen hohen Ton im Untergrund. Das heißt, das Metallsuchgerät zeigt an, dass hier eine Störung im Magnetfeld vorhanden ist und das wird verursacht durch Metallfunde, die eingelagert sind.
Metallfunde, was ist denn hier schon rausgekommen?
Also hier aus diesem Brunnen haben wir schon zwei verzierte Messergriffe und auch einen kreuzförmigen Anhänger aus Zinn.
Alles damals in den Müll gewandert. Die Häuser standen ja hier quasi hinter uns an der Straße und wir bewegen uns in den alten Hinterhöfen, wo eben die Brunnen waren. Und ja, und als man die Brunnen nicht mehr brauchte, hat man da eben seinen Mist reingekippt und seinen gesamten Müll und eben auch diese Metallfunde. Schauen wir mal, eklig ist es hier nicht, obwohl es so riecht. Es sieht alles aus wie, ja, schwarze Erde. Braune Erde, schwarze Erde, nichts Schlimmes. Das weiß vor allem Erik Müller, seines Zeichens Archäologe.
Das sind Mistschichten, die sind nach Aufgabe dieses Brunnens in den Brunnen eingefüllt worden, einfach zur Abfallentsorgung. Und dementsprechend riecht es heute noch so, wie es damals ähnlich roch.
Damals gab es ja in der Stadt noch keine Müllabfuhr. Das Ganze ist ja schon mehrere Jahrhunderte alt. Also wie alt ist das hier?
Das ist etwa 15. bis 16. Jahrhundert, der Brunnen, den wir hier vor uns sehen.
Also die Zeit kurz nach Martin Luther, kann man sagen.
Ja, so in etwa, ja.
Nun sind Archäologen ja sehr, sehr glücklich, wenn sie wie ich hier vor sich hin kratzen können, weil besonders in diesen alten Brunnen oder beziehungsweise Latrinen ganz viel steckt, was sich sehr gut erhält. Ich gucke nochmal mit meiner Kelle und gehe mal ein bisschen hilfreich zur Hand. Ich sehe auch ein paar Holzbrocken. Und das Schöne in diesen Latrinen, Herr Müller, ist ja, oder auch in diesen Brunnenschächten, dass sich vieles erhält. Woran liegt denn das, dass sich zum Beispiel ja auch Stoffe oder Leder, die hier auch mal rauskommen, so gut erhalten, nach Jahrhunderten?
Es liegt einfach an der Verkalmasse, die hervorragend konserviert. Sowohl Stoffe als auch Holz, wie auch teilweise sogar Haare und Ähnliches.
Nach so vielen Jahrhunderten sieht der Kot zum Glück nicht mehr so aus, sondern hat sich irgendwie in Erde verwandelt. Nur riechen tut er halt immer noch. Das heißt, diese Mistschichten. Und jetzt sehe ich, dass Sie heute schon etwas ganz Besonderes gefunden haben. Das sieht aus, das ist ja ein Tintenfass.
Ja, das ist ein Tintenfass, welches aus Horn gefertigt worden. Und diese Stücke sind nicht ganz so häufig, vor allen Dingen nicht in Brunnen. Also die findet man nicht ganz so oft.
Das ist so groß, naja, halb so groß wie mein Daumen. Und wenn ich so gucke, unten sehe ich, ja, es ist gebraucht worden. Hat das mehrmals auf dem Tisch an- und abgelegt. Das sieht man so an diesen Spuren, so ein bisschen was klein, ein bisschen abgesplittert. Und mit diesem Tintenfässchen haben also die Menschen vor 400 Jahren irgendwas geschrieben.
Ja, so ist es. Mit Federkiel oder mit einem anderen Kiel auf jeden Fall kann man das gut nachvollziehen, wenn man hier den Stopfen abzieht. Da wurde die Tinte abgestrichen.
Und wenn ich hier reingucke, dann sieht es aus, als sei die Tinte noch drin, weil da war natürlich Wasser und das sieht pechschrabenschwarz aus, wie schwarze Tinte. Es ist wirklich noch so, man kann es sofort gebrauchen, dieses Tintenfässchen. Es kommt kein Sauerstoff ran, deswegen erhält sich auch zum Beispiel dieses Tintenfass aus Horn, sonst wäre das schon längst zerfallen.
So ist es.
Da bin ich mal gespannt, was hier sonst noch so an Schätzen herauskommt, aus dieser Abfallgrube, die so stinkt, aber die reinste Fundgrube ist für die Archäologen. So, und jetzt versuche ich nochmal mein Glück.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Jens Wellhöhner. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik war diesmal von der Band We Were Strangers. Die CD heißt Beneath a Broken Sky. Ich bin Maike Wallhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.